Die Predigtexter, die bei den Kurvenwechsel orientieren sich immer am Wochenende. Wochensport für die Jürgen. Wer weiß sie noch? Besten. Das war bei diesem Lied. Das war das Wichtigste. Genau. Auf diesen Spruch hin orientieren sich die Predigtexte, die für diesen Sonntag vorgeschlagen werden. Ich sage mal, um was sich das handelt. Ich werde mich an den heutigen halten. Aber es ist zuerst Johannes 4, die Frau am Jakobsbrunnen, dann Apostelgeschichte 10, Kaufmann Cornelius, Ruth 1, die fremde Moabitin, die in den Stammbaum Jesu aufgenommen wird, Matthäus 8, das ist der Hauptmann von Kapernaum, der auch kein Jude gewesen ist, und das ist bei der König 5, das ist Naaman der Syrer. Menschen von außerhalb des Volkes Gottes, die denen Gott sich zugewandt hat. Es gibt natürlich noch viel mehr, es gibt die phönizische Frau, der König Kyros, man kann selbst den Pharao zur Zeit Josefs dazu zählen und natürlich verschiedene Menschen im Neuen Testament, wenn man allein an Pfingsten denkt. Aber der Text für heute steht im Römerbrief Kapitel 1. Vers 13. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert, damit ich auch unter euch Frucht schaffe, wie unter anderen Heiden. Griechen und Nicht-Griechen, Weisen und Nicht-Weisen bin ich es schuldig. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu bringen. Römer 1. Ab Vers 13. Das ist also das Begehren des Apostels, der später der Apostel der Heiden genannt wird, dass er, nachdem er erst den Juden, dann den Menschen in Kleinasien, also in der etwas näheren Umgebung und danach den Griechen, das Evangelium bezeugt hat, dass er auch willens ist, das nach Kerneuropa, nach Italien, nach das damalige Zentrum der politischen Welt zu tragen. Das geschieht aber auf eine ganz andere Weise, als er sich das vorgestellt hat. Wie nämlich?
Indem man sich beruft auf den Teil des Kaisers.
Genau, also durch ein Evangelium in Ketten. Das heißt, durch eine Zwangsdeportation, dorthin, wo er eigentlich freiwillig reisen wollte. Kann man sich fragen, wieso? Kurz sowas. Wir wissen nicht, warum Gott für Paulus diesen Weg gewählt hat, dass er in Ketten dorthin kommt, wo er eigentlich freiwillig hin wollte. Und das ist das, was wir eben in diesen Bibeltexten schon gehört haben. Es gibt bestimmte Dinge, die wissen wir nicht. Das Leben ist so und das wird auch so bleiben. Und selbst wenn Gott seinen Knechten den Propheten offenbart, was er machen will, haben wir das punktuell. So wie bei Abraham und Lot oder Abraham und Sodom. Da ging es ja noch nicht mal um Gott. Wenn wir dieses Kapitel einmal lesen, dann sehen wir, dass Gott bei sich selber überlegt, mit sich selber beratschlägt. Er sagt, sollte ich Abraham nicht mitteilen, was ich tun will. Und ich habe das unseren jugendlichen Geschwistern gesagt, wir sollten so leben, dass wir Freunde Gottes sind. Denn Abraham wurde Gottes Freund genannt. Was hat das, wie kommt er dazu?
Gerade in dieser Sache, die Christine so vorgestellt hat, da sagte er so, ich Abraham nicht das Urteil wissen lassen, oder meine Gedanken.
Genau, aber das kommt ja aus, das kommt daher, dass er Gottes Freund war. Wie wird man denn?
Weil er mit Gott wandelte. Wenn man ja einen Freund hat, dann ist man ja immer in engem Kontakt, man teilt alles mit, man ist im Austausch. Man hat ein Vertrauensverhältnis.
Wenn wir einmal sehen, muss man ehrlich sagen, vieles davon ging von Gott aus. Und der Herr redete mit Abraham. Oder und der Herr brachte ihm in ein Gesicht. Ich denke, es ist unmittelbar diese Begegnung, da kommen drei Männer. Abraham erkennt, dass Gott in ihrer Mitte ist. Ich habe gesagt, das ist, soweit ich das sehe, das letzte Mal, dass jemand so Gott von Angesicht begegnet. Für Adam war das normal gewesen. Ja, sie begegnen sich im Garten. Dann mit dem Sündenfall beginnt sich das so zu trennen. Abraham hatte noch diese Begegnung von Angesicht zu Angesicht. Mose dann schon nicht mehr. Da ging der Herr vorüber. Du wirst mich von hinten sehen. Mose wollte, konnte dann schon nicht mehr. Erst mit Jesus ist es wieder möglich geworden, ihm mit aufgedecktem Angesicht zu begegnen. Aber die Freundschaft Abrahams erweist sich in seinem alltäglichen Handeln. Er saß vom Zelt in der Hitze des Tages. Das heißt also, normalerweise, er hat seinen normalen Job gemacht, hat man eine Mittagspause gehalten. So wie man das in Griechenland und vielen südlichen Ländern kennt. Da wird mittags nicht so gearbeitet, weil man einfach überstresst ist von der Hitze. Dann hält man ein bisschen Pause und dann geht es lieber bis in den Abend hin. Und dann kommen drei Leute. Und dann sieht man, wie Abraham sich verhält, dass er nämlich Sarah Anweisungen gibt, seinen Diener Anweisungen gibt, dass er selber aber auch aktiv ist. Er strukturiert das klar, heißt aber selber holt Sahne für seine Gäste und serviert dann das Kalb und so weiter. Also er ist selber auch aktiv. Das ist Freundschaft. Freund ist Dienst. Ich nenne das wirklich so. Das, ihr Lieben, ist Alltag. Das hat Abraham nicht nur gemacht, wenn mal der Engel des Herrn kam. Das war seine normale Haltung. Kann man nämlich an vielen Stellen sehen, wie er mit Mamre und mit diesen anderen Leuten umgeht. Das war der normale Alltag. Freundschaftlicher Umgang mit anderen Menschen. Und so, und das Zweite, das wird nämlich im Jakobusbrief heißt es, und der wurde von Gottes genannt. Dort heißt es unmittelbar in dem Zusammenhang, er glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und Abraham wurde von Gottes genannt. Diese Freundschaft hängt, oder Freundschaft erweist sich eben auch dadurch, dass man das tut, was der andere sagt, dass man das ernst nimmt. Gott hatte mit ihm geredet, ich werde dir einen eigenen Nachkommenschaft verschaffen. Und, heißt es, Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist der Anfang von Freundschaft, dass man das Wort des anderen ernst nimmt. Und dass man auch, das gehört zur Freundschaft, dass man auch etwas wagt. Wagt, was riskiert. Ja. Wenn man sieht, wie er das runterhandelt, 50, 45, 40, 30, 20, 10. Ja, das ist schon eine lange Geschichte, mit allem Respekt. Mit allem Respekt. Und trotzdem, ach ja, ich will doch nochmal reden. Könnte doch sein. Auch das ist Freundschaft. Dass man nicht alles nur hinnimmt. Das ist Knechtschaft, wenn man nun Befehlsempfänger wäre. Das ist unsere Zusammenarbeit mit Gott. Ich habe das auch gerade unseren Kindern gesagt. Es ist nicht alles, wofür wir Fürbitte tun, gelingt auch. Da kann man sich fragen, ja, da hat er sich für Not eingesetzt und dann hinterher kommen dabei Nachkommen raus, die in ewigen Widerstreit gegen seine eigenen verheißenen Nachkommen sind. Ja, Moab und Ammon sind über Jahrtausende die Feinde Israels gewesen. Bis heute. Jordanien hält mal ein bisschen Ruhe, aber nur ein bisschen. Steht klassischer Seite immer, oder klassischerweise immer auf der Seite der Palästinenser, der echten Feind Israels. Sage ich auch für uns, Fürbitte ist nicht immer gelingend. Das ist eine der Themen, die wir mit unseren Mitarbeitern hatten als Kirchenamt. Ich bin so müde geworden. Für so viele Menschen habe ich mich eingesetzt. Und ich habe die größten Schwierigkeiten von denen gekriegt, die dann zur Polizei gerannt sind und das oder jenes. Über das und jenes sich beschwert haben. Kennen wir. Aber, und da komme ich zurück zu uns jetzt. Freundschaft mit Gott bedeutet tatsächlich, sein Handeln zu beeinflussen. Das ist unsere Würde. Das ist Fürbitte. Wir setzen uns ein und Gott zieht uns in seine Pläne ein. Ganz real. Für diese Welt zu bitten oder auch das Geschrei dieser Welt groß vollständig zu machen. Ich denke, ohne dass er das geahnt hat, hat tatsächlich Lot in dieser Nacht das Geschrei der Stadt endgültig festgemacht. Durch seine Güte, durch sein Antiprogramm zu dem, was in Sodom gerade gelaufen ist. Da ist es wirklich vor den Herrn gekommen. Er kommt und will hören, ob das Elend, von dem er immer hört, ob das wirklich so schlimm ist. Er kommt mitten hinein und erlebt, dass es noch schlimmer ist. Es wird uns im Propheten Hesekiel Kapitel 16 etwas gesagt zu den Hintergründen. Was war die Sünde Sodoms?
Überfluss an Rot fällt mir ein.
Genau. Gucken wir mal rein. Hesekiel 16. Ich denke, das ist nicht ganz sicher, aber ich glaube Vers 9. Vers 49. Siehe, dies war die Ungerechtigkeit Sodoms. Stolz, Fülle von Brot und brotlose Ruhe hatte sie mit ihren Töchtern, aber die Hand des Elenden und des Armen stärkte sie. Und deren Geschrei ist zum Himmel gekommen. Sorglose Ruhe. Wir denken immer, ja, Sodom, das ist so eine Verbrecherstadt gewesen. Ja, natürlich, es war eine Verbrecherstadt. Und natürlich hat sich in dieser Nacht, wie in einer zügellosen Party, die ganze Bosheit entladen. Das muss man sich mal vorstellen. Alle Männer der Stadt versuchen, zwei Fremde zu vergewaltigen. Es ist gar nicht zu toppen. Wie eine Massenpsychose oder eine Horrorsituation. Irgendjemand muss damit angefangen haben und zieht immer mehr rein. Zum Schluss werden die ganze Stadt gefilmt. Aber ausgelöst ist das durch das, was man Dekadenz nennt. Durch Überfluss. Durch Zügellosigkeit. Man hatte keine Probleme. Die hatten Probleme gehabt. Erinnert euch, ein paar Jahre vorneweg musste Abraham den König von Sodom und sein ganzes Volk retten, weil sie von 5 anderen Stadtstaaten angegriffen worden waren. Und alle verschleppt. Und in den paar Jahren war es ihm so gut gegangen. Aber in diesen Jahren gab es schon eine Sache, dass Abraham nämlich wusste, dass das mit dieser Stadt nicht weit her. Er hat von dem König gar nichts genommen. Nicht nur keine Belohnung, sondern noch nicht mal für sich selber die Unkosten erstattet. Für die mit ihm gezogen waren, ja, aber für sich selber nicht. Damit du nicht sagst, du habest Abraham reich gemacht. Ich habe das heute auch schon gesagt. Für mich ist diese Vorgeschichte Sodoms das erste Beispiel von Korruption in der Bibel. Und sie ist verortet in der Politik, und zwar in der hohen Politik. Von dort geht Korruption aus, nicht, da richtet sie sich hin, von dort geht internationale Korruption aus. Und das Volk Gottes sollte sich davon fernhalten. Kommen wir zurück zu unserer Geschichte von dem Apostel Paulus. Damit ich unter euch Frucht schaffe, wie unter anderen Heiden. Griechen nicht, Griechen weisen nicht, weisen bin ich es schuldig. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu bringen. Das ist der Plan, und er erfüllt sich auch auf eine andere Weise als gedacht. Obwohl, das, was der Paulus dieser Gemeinde schreibt, bis zum heutigen Tag außergewöhnlich ist. Ich sage das alle, die noch nicht so vertieft sind im Wort Gottes. Der Römerbrief beinhaltet das gesamte Evangelium. Also, wenn ihr nicht wisst, wie ihr anderen Leuten die gute Nachricht bringen könnt, dann nutzt den Römerbrief. Dort ist die gesamte, alles was man braucht, für Heil und Heiligkeit beinhaltet. Von der Umkehr bis zu der Praxis von Geistesgaben. Alles, Schrittchen für Schrittchen, Beziehung zu Israel, für den Volk Gottes. Alles ist dort fest gegründet. Und das teilt der Apostel der Gemeinde in Rom. Wir sind Römer. Ich sage das mal so, in der Tradition dieser frühen römischen Kultur, politischen Prägung, Struktur. Europa ist von Rom aus zu dem geworden, was es heute ist. Und deswegen finde ich diesen Brief direkt auch für Europäer ausgesprochen situationsbezogen und damit überaus wichtig. Und dann heißt es weiter, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht, alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird geoffenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und damit schließt der Apostel den Bogen zu dem Vater des Glaubens, zu Abraham. Es wird dann in Kapitel 4 nochmal ganz explizit betrachtet. Da wird nämlich auch die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, aus dem Glauben Bezug genommen. Und Glauben meint dort nicht, dass ich irgendwas für richtig halte, sondern Glaube ist, dass ich das Wort Gottes unter allen Umständen. Das Wort Gottes heißt, die mir gemachte Zusage. Das meint nicht zuerst Regeln und Gebote, sondern es heißt zuerst Verheißungen. Glaube macht sich zuerst an Verheißungen fest. Ganz klar. Nicht der glaubt, der sagt, ja, die 10 Gebote sind wichtig und die muss ich machen, sondern der glaubt, was Gott ihm sagt. Nämlich, die Gerechtigkeit ist nicht abzuwerfen. Jesus Christus ist gekommen, um Sünder zu retten und keine Gerechten. Und viele, viele, viele andere Dinge. Nochmal, der Glaube wird fest an Gottes Verheißung. Und an denen festzuhalten, auch gegen den Augenschein, das macht Menschen gerecht. Nach dem Urteil Gottes, nach dem Augenblick. Gott mehr zu glauben, als alles, was ich um mich herum erlebe. Das ist gerecht. Und deswegen kann es auch ein Kind fassen.
Ich sage, das ist gerade für belastete Menschen.
Ja.
Wichtig, an diesem Glauben festzuhalten, weil es eben noch, wie ich letztens mal sagte, Befreiung brauchen kann, weil bei manchen Menschen, bis das so eintritt, ne?
Ja.
Wenn ich da nicht festhalte, dann denke ich, das gibt es nicht.
Oder Scheiße. Genau. Interessant ist, dass der Apostel sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Fragt man sich, was hat denn das Evangelium, was hat eine gute Nachricht denn mit Scham zu tun? Was denn?
Das ist die Botschaft vom Kreuz
gemacht. Es ist, genau, es ist für die klugen Leute, für die Weltweisen, ist das eine lächerliche Sache. Das hat sich nicht geändert. In den 2000 Jahren ist das nie anders geworden. Und ich fürchte nicht nur in den 2000 Jahren, sondern schon aus Abrahams Zeiten, also vor 4000 Jahren, ist das immer eine lächerliche Sache gewesen, dass Gott Angebote macht den Menschen, wo man doch denkt, es muss von uns ausgehen. Wir müssen Gott ehren, damit wir ihm gnädig stimmen, damit wir im Mittelpunkt stehen. Diesen Weg hat Gott zu tun. Und auf eine merkwürdige Weise ist das mit Scham verbunden. Und wenn wir zurückgehen, kann man das finden, dieses Prinzip vom Partisan, vom Sündenfall. Sollte Gott wirklich gesagt haben. Es ist dieses in Zweifel ziehen, was den anderen im Gefühl der Beschämung verschafft. Und dann fängt man an, sich zu rechtfertigen. Aus dieser Falle müssen wir rausfinden, in der Kraft des Heiligen Geistes, wie das der Apostel tut. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Das ist die ersten Bekenntnisse. Das ist kein Zeugnis. Das ist die ersten Bekenntnis. Ja, Zeugnis heißt, würde heißen, mit Gottes Gnade habe ich mich nie geschämt, das Evangelium zu glauben oder zu verkündigen. Das wäre ein Zeugnis. Wenn er aber sagt, ich schäme mich nicht, bekennt er das. Das verändert etwas in uns. Unser Zeugnis ändert etwas in unserem Leben. Ich schäme mich nicht. Bewirkt. Ich schäme mich nicht.
Ja, und dieses Schamgefühl kommt auch, wenn man heutzutage Situationen anders begegnet oder anders redet oder eine andere Einstellung hat, als was die Welt bewirkt. Und da kommt auch so ein Scham, wenn man sich so ertraut und mutig ist, anders zu reden, anders zu handeln, anders auszustehen als...
Ich erinnere mich ganz genau, das war in meinem, in der Zeit vor meinem 20. Lebensjahr. Ich bin in wirklich schwierigen Umfeld, damals hatte ich mich zu bewegen. Auf dem Bau, zu DDR-Zeiten, unter Leuten ohne Scham. Und es war für mich immer eine Qual, deren Haltung zu erleben und zu wissen, wie gnadenlos sie über mich herfallen werden, wenn ich nicht mitmache oder gar etwas anderes bezeuge. Bis mir an einem Tag bewusst geworden ist, wieso schäme ich mich für den Weg mit Gott, den Weg der Gerechtigkeit,
den Weg des, der Aufrichtigkeit, den Weg des Guten, wie kann ich mich dafür schämen, wenn ich voll umgeben bin mit schamlosen Menschen, die sich ihrer Bosheit nicht schämen? Andersherum wäre es nochmal. Das hat wirklich was in meinem Leben geändert. Von diesem Tag an ist mir klar geworden, ich kann, ich will, ich werde mich nicht mehr mit dieser Wahrhaftigkeit, mit dieser Wahrheit zurückhalten. Ich habe sie gegen diese Lüge, Bosheit, Niederträchtigkeit zu setzen. Sie hat sich zu schämen. Das verändert wirklich was. Und das, ihr Lieben, ist das Zeugnis, was Gott denen gibt, die er berufen hat. Wenn schon nicht seinen Auserwählten, dann es denen zu bringen, die diese Botschaft hören. Naaman, Brot, Hauptmann von Kapernaum. Wenn diejenigen, für die diese gute Botschaft gedacht war, sie verwehrt, gibt es immer noch Leute, die sehnen sich danach. Die haben Glauben und denen gilt es, sie zu bringen. Das ist unser Dienst. Wenn hier das niemand mehr hören will, okay, dann bringen wir sie woanders hin. Wenn hier die Tür zu ist, hat Gott eine andere geöffnet. Das ist unser Dienst. Und deswegen sind wir hier. Ob frei oder gebunden, ob in eigener Entscheidung oder von Menschen geschleppt, ist völlig egal. Das können wir von diesem Gottesmann lernen. Und Gott sei Dank, im Laufe des Lebens, wenn man auf diesen Weg sich begeben hat, wird es nicht schwieriger, sondern einfacher. Weil man Erfahrung an Erfahrung sammelt. Weil man weiß, auf diesem Weg ist Gott an unserer Seite. Es ist eine Kraft Gottes, die rettet alle, die glauben. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die rettet alle, die glauben. Und deswegen muss man sich nicht an denen aufhalten, die nicht glauben wollen, sondern darf man das weitergeben, alle, die glauben. Und es sind wenigstens die kleinen Kinder. Wir hatten vorgestern so eine schöne Begegnung im Chemnitz. Da war dann diese Polizistin, die im Moment im Homeoffice ist, hatte sie mir ein paar Tage vorher gesagt, weil sie eine kleine Tochter hat, anderthalb Jahre. Und dann kam sie, wollte es einmal sehen. Das ist eine überraschend wirklich junge Frau, ein kleines Mädchen. Und dann sah sie unsere Flyer und dann sagt sie mir nebenbei, weil in diesem Werk nur wenige Christen sind. Und wir haben auch immer nur 150 Mitglieder, aber nicht so sehr viele Leute. Sie flüstert mir zu und sagt, meine Tochter ist. Danke für diesen guten Morgen. Das war so, dort begegnet man sich. Es ist eine Gotteskraft. Das Wort Gottes, das Zeugnis für Jesus, verbindet uns. Ich weiß heute, warum wir, obwohl wir uns nur 500 am Telefon kannten, so zueinander gezogen waren. Es ist derselbe Geist in denen, die glauben. Und das ist eine Kraft Gottes und das bewegt was. Es bewegt was in dieser Welt. Und dafür lohnt es sich, sich einzusetzen und sein Leben zu investieren. Darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Also, darin, worin? Im Evangelium. In der Kraft Gottes, in der Rettung, wird die Gerechtigkeit offenbart, die vor Gott gilt. Nämlich die aus Glauben zu Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Habakkuk 2. Ich kann euch einfach auch nochmal anstreichen. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und das Schönste in diesem Wort ist Leben. Nicht existieren. Existieren kann man auch ohne Glauben. Aber nicht leben. Ich bin gekommen, dass sie Leben in Fülle haben, dann gibt es. Das ist Leben. Freude, Kraft, Sieg. Das ist das, was Gott uns für diese Frauen diese Woche schenken will. Amen.